Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Für alle, die mich nicht kennen. Ich heiße Eugen Schaubert, bin einer von 5 ehrenamtlichen Pastoren hier in der Nachbargemeinde der Evangelischen Freikirche von Fulda. Und ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ich mache mir mal ein bisschen Platz hier. Und das Flipchart mache ich mal darüber, dass alle es sehen können. Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Und zwar nach einer wahren Begebenheit. So fangen doch die besten Geschichten an und die besten Filme. Also es ist wirklich so passiert. Wir schreiben das Jahr 1888. Und es gab eine Person mit Namen Alfred. Und Alfred hatte etwas sehr Berühmtes erfunden und damit ein unheimliches Vermögen gemacht. Hunderte von Millionen, auch auf heute umgerechnet. Und an einem Morgen sitzt Alfred und er frühstückt, er trinkt Kaffee, er nimmt sich die Zeitung, schlägt die Zeitung auf und geht dann rüber zu den Nachrufen, weil sein Bruder Ludwig verstorben war und er wollte wissen, was da in der Zeitung steht. Und er traut seinen Augen nicht. Der Nachruf ist auf ihn geschrieben. Ein Journalist hatte gedacht, dass Alfred verstorben ist und nicht sein Bruder Ludwig. Einerseits eine komische Situation oder ein komisches Gefühl, aber andererseits interessant. Ja, was denken denn die Leute jetzt über mich? Das lese ich mir jetzt mal durch. Das ist ungefähr so wie bei Cast Away. Kennt ihr den Film? Mit Tom Hanks oder bei Lost. Du fliegst mit einem Flugzeug, stürzt ab, bist vielleicht der einzige Überlebende. Die ganze Welt denkt, du bist tot. Jemand hält eine Predigt auf deiner Beerdigung. Aber du kommst 3 Jahre später zurück. Und dann kannst du dir im Nachgang anhören, was der Prediger auf deiner eigenen Beerdigung gesagt hat. Und bei Alfred ist es so, er erlebt das quasi in einem Augenblick und Alfred hatte das Dynamit erfunden und ist damit sehr, sehr reich geworden. Und er fängt jetzt an, diesen Nachruf, der ja fälschlicherweise auf ihn ausgeschrieben ist, zu lesen. Und dort stand, der Mann, der das Töten optimierte. Genau so stand es da. Und ich kann mir vorstellen, wie Alfred sich gefühlt hat. Er musste bestimmt erst mal schlucken. Und das sehen wir auch in seiner Reaktion. Er hat sich gedacht, also so möchte ich auf keinen Fall in Erinnerung bleiben. Eigentlich wollte ich doch etwas hinterlassen, eine Frucht oder irgendwas dergleichen, aber so sollen mich doch die Leute nicht in Erinnerung behalten. Er hatte also jetzt nochmal die Gelegenheit bekommen, quasi sein Leben umzukrempeln oder zu ändern. Und das hat dazu geführt, dass er den größten Teil seines Vermögens in eine Stiftung gegeben hat. Und in seinem Testament legte Alfred fest, dass allein von den Zinsen aus seinem Vermögen, und ich zitiere jetzt aus seinem Testament, ein Preis denen zugeteilt werden soll, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Ihr wisst bestimmt schon, wie Alfred mit Nachnamen heißt. Alfred Nobel. Und nach seinem Namen oder nach seiner Stiftung wird jetzt jedes Jahr der Nobelpreis verliehen. Und zwar auf den Gebieten Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Frieden und Wirtschaft. Alfred Nobel sagte sich, ich möchte etwas auf dieser Erde hinterlassen, was Sinn macht und nicht einfach so irgendwie mal aus dem Leben gehen. Und schon gar nicht als der Mann, der das Töten optimierte. Und jetzt übertragt mal Alfreds Situation auf euch persönlich. Was möchtest du, dass die Leute auf deiner Beerdigung sagen? Was sollen deine Kinder einmal über dich sagen? Was wirst du hinterlassen? Was ist das, wo Gott dich als Salz und Licht auf dieser Erde gebrauchen möchte? Dass du sagen kannst, also hier in diesem Moment, in meinem Leben, ist Gott wirksam gewesen. Hier war Gott durch mich wirksam. Und darum soll es heute gehen, um heilige Momente und Gott in meinem Alltag. Ich habe einen spannenden Bibeltext mitgebracht, der uns hilft, diese Wirksamkeit in unserem Leben zu entfalten. Und ich muss euch an dieser Stelle ein kleines Geständnis ablegen. Ich hatte ganz, ganz lange Zeit mit diesem Text kein gutes Verhältnis. Dieser Text, der hat mich irgendwie unter Druck gesetzt. Und ich werde euch später noch erzählen, warum. Und ich weiß nicht, warum, aber nachdem ich es kapiert habe, hat mich das so vollkommen losgemacht. Und ich bin immer wieder fasziniert oder immer noch. Ich weiß es nicht ganz genau, aber lasst uns mal den Text aus Epheser 5, Vers 14 bis 16 anschauen. Dort heißt es, darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und Zeit heißt in dem Fall, steht hier das griechische Wort Kairos. Also, und ich möchte mit euch heute zusammen diese drei Verse mal auseinandernehmen. Und erst dann habe ich persönlich kapiert, worum es eigentlich in diesem Text geht. Und Paulus hat hier den Mut und die Freiheit, an Christen zu schreiben. Paulus spricht zu dir und zu mir. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, der Text ist für dich genauso relevant. Und ich werde später noch von bestimmten Ereignissen sprechen, so wie Norbert das beschrieben hat, vielleicht, die du vielleicht in deinem Leben auch schon mal erlebt hast. Und Paulus schreibt also an Christen, wach auf, der du schläfst. Es ist also möglich, dass du als Christ so einschlummerst, dass du schläfst. Dass du sogar so tief schläfst, dass du wie tot bist. Zumindest hat es von außen den Anschein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich brauche das manchmal, dass Gott mich immer wieder weckt. Und ich merke es nämlich erst in dem Moment, als ich aufgeweckt werde. Dann denke ich, ey, ach du meine Güte, ich bin hier gerade tatsächlich eingeschlafen. Geistlich gesehen wache ich also wieder auf. Und erst dann merke ich, du hast wirklich angefangen zu schlafen. Vielleicht bist du gerade nur eine Sekunde eingedöst oder du bist schon im völligen Tiefschlaf. Wie oft und wie schnell passiert so etwas? Ich denke, ich habe eine Sache unter Kontrolle und lasse diese Sache einfach mal links liegen und konzentriere mich auf etwas vollkommen anderes und dann passiert es. Ich bin eingedöst. Eingeschlafen oder vielleicht sogar vollkommener Tiefschlaf. Und ein Kapitel vorher sagt uns Paulus, erneuert euren Geist und erneuert euer Denken. Immer wieder, sonst passiert genau das. Du schläfst ein, du bist wie tot, du bist ein toter Christ. Und stell dir vor, wir würden hier vorne eine Leiche aufbahren. Ich glaube, die Predigt würdest du nie wieder vergessen. Aber stellt es euch mal vor, hier vorne liegt eine Leiche. So eine Leiche, Oder so ein Toter hat gewisse Grundeigenschaften. Ein Toter ist zum Beispiel nichts. Bei einem Toten schlägt das Herz auch nicht. Ein Toter spricht nicht, der äußert nichts und der sagt auch nichts. Und was Paulus hier sagt und schreibt, ist: Es ist möglich, dass wir als Christen zwar biologisch am Leben sind, aber wir befinden uns in so einer Religionsproduktivität, in einer religionsfreudigen Gottlosigkeit, sind sehr vital in christlichen Subkulturen, aber in unserer Wirkung nach außen, was die Welt von uns mitbekommt oder unsere Mitmenschen mitbekommen, dass wir Salz und Licht sein sollen, davon ist keine Spur. Das meint hier Paulus. Sowas ist möglich. Der tote Christ ist der Christ, von dem du nicht wahrnimmst, in seinem alltäglichen Leben, in seinen Beziehungen, in seinem Beruf, dass er eine lebendige Beziehung zu Gott führt. Deswegen sagt Paulus, das lesen wir in Vers 14, könnt ihr mal noch nur den Vers 14 einblenden: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Okay, wie schaffe ich das? Und zwar ein Vers weiter, Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also du bist nicht tot, indem du sorgfältig darauf achtest, dein Leben nicht unweise zu führen, sondern weise. Und für Unweise gibt es in der Bibel einen großartigen Begriff. Der Begriff heißt töricht. Er ist vielleicht im heutigen Deutsch nicht ganz geläufig, aber in den alten Übersetzungen lesen wir das ganz oft. Töricht ist nämlich ein sehr, sehr interessanter Begriff. Töricht ist nicht gleich dumm. Dumm ist minus 5, töricht ist minus 10. Und der Törichte spricht, lesen wir zum Beispiel im Psalm 53, Vers 2, der Törichte sagt: Es gibt keinen Gott. Stell dir vor, du sagst als Mensch, es gibt keinen Gott, und dann kommt der Augenblick deines letzten Atemzugs. Du atmest auf der Erde aus und im nächsten Augenblick atmest du in der Ewigkeit wieder ein. Und du merkst plötzlich, dass deine Annahme, die du gemacht hast, völlig falsch war. Töricht heißt, der falschen Annahme erlegen sein. Du wachst also in der Ewigkeit auf und du stellst fest: Ich habe mich getäuscht. Ey, es gibt Gott. Was für ein Schockmoment. Stephen Hawking, der bekannte Physiker, ein intelligenter Mann, ist ja 2018 gestorben und er hatte genau diese Theorie in seinem letzten Buch gebracht. Er sagte, aufgrund seiner ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen war eine Aussage in seinem Buch: Es gibt keinen Gott. In 2018 hat er das Buch sogar noch veröffentlicht, in seinem Todesjahr. Und ich weiß nicht, ob er auf der Zielgeraden seines Lebens, ob er Gott noch kennengelernt hat. Das weiß Gott allein. Und vielleicht hat er sogar seine Aussage innerlich widerrufen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass er bei seiner Aussage geblieben ist. Und eine bekannte Tageszeitung hat zu dieser Aussage dann folgenden Titel veröffentlicht: Nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist doch heftig, oder? Stell dir vor, was für ein Schock das sein muss. Du bist davon ausgegangen, es gibt keinen Gott. Und du hast eigentlich im elementaren Bereich deines Lebens eine falsche Annahme getroffen. Und die Bibel gibt uns hier ein super Beispiel zum Thema dumm und töricht. Dort geht es um den Bau eines Hauses auf Sand und auf Fels. Der Dumme versteht gar nicht, was hier passiert, wenn er sein Haus auf Sand baut. Er kann auch nicht einmal was dafür. Und der Törichte ist aber anders. Er hätte es verstehen können, aber er hat eine falsche Annahme getroffen. Er hat das Fundament untersucht und gedacht, ach, da kann ich schon mein Haus drauf bauen. Und dann, als der Sturm kommt, merkt er, dass das Ganze nicht funktioniert. Eine falsche Annahme getroffen. Und dazu sagt Paulus Folgendes: Er pass auf, dass du dich nicht von dem Törichten gefangen nehmen lässt. Und wir leben in einer Kultur von unglaublich vielen törichten Dingen. Das kann dich so richtig vereinnahmen. Es gibt so viele Bereiche in der Gesellschaft, wo auf ganz viele Dinge gebaut wird, wo das Fundament einfach nicht passt. In Ehen, in Familien, in Beziehungen, in Staatssystemen, Grenzen. Und dazu sagt Paulus, pass auf, dass dich das nicht gefangen nimmt. Das wird euch nämlich abstumpfen. Du wirst einschlummern, du wirst wie tot sein. Lebt also vielmehr weise, und weise lebt man. Und jetzt kommen wir zu dem Kern, in dem man die Zeit auskauft. Ganz kurz zur Weisheit. Und eine kleine Definition davon. Weisheit ist die Erkenntnis, was jetzt zu tun ist. Weisheit ist, dass du aus einer Vielzahl von Informationen genau deine Information rauskriegst. Heute kann man ja Dinge googeln und du kriegst eine Million von Treffern, aber trotzdem kannst du nicht das finden, was dich manchmal interessiert. Und stell dir folgende Situation vor: Ihr kommt an einen Güterbahnhof mit 50 Gleisen, ihr müsst nur zwei Weichen umstellen, damit ihr durch den Güterbahnhof durchfahren sollt. Welche zwei Weichen müssen gestellt werden, damit du durchfahren kannst? Weisheit ist zu wissen, welche zwei Weichen das sind. Und das hat etwas mit Reduktionskompetenz zu tun. Alles andere ausblenden und die Frage stellen, was ist jetzt zu tun? Was ist genau in diesem Moment wichtig? Und genau das ist weise. Könnt ihr mal einmal umschalten? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, um den es geht. Paulus sagt, du wachst auf, indem du nicht töricht bist, sondern weise. Und weise bist du, indem du die Zeit auskaufst. An dieser Stelle wird die Brillanz der griechischen Sprache deutlich. Man kann nämlich an dieser Stelle für das griechische Wort, was für Zeit verwendet wird, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit ist Chronos und die zweite Möglichkeit ist Kairos. Und Chronos bedeutet so viel wie die fortlaufende Zeit. Und daher kommen auch unsere Worte wie Chronometer oder so Chronometer heißt unser Zeitmesser, also die Uhr, oder chronologisch. Und wenn hier der Begriff Chronos stehen würde, das wäre eine kleine Katastrophe. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Statistisch gesehen habe ich bald Halbzeit. Ich habe noch ein paar Jahrzehnte hoffentlich vor mir. Und wenn hier Chronos stehen würde, würde das bedeuten, ey, hol jetzt nochmal alles raus, was noch rauszuholen ist. Kauf den Chronos mal so richtig aus. Und Christen, die so leben, die den Chronos auskaufen wollen, das sind Leute, die sind ständig gehetzt. Die sind ständig in der Erhöhung ihrer eigenen Geschwindigkeit. du willst hier mitmachen. Das andere, das ist auch noch interessant. Da willst du auch noch mitmachen. Und das klingt auch noch gut oder total interessant. Du bist ständig gehetzt und versuchst, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Du willst also den Kronos auskaufen. Und jetzt wird es interessant. Du willst eigentlich das Leben auskosten, indem du versuchst, möglichst viele Dinge unter einen Hut zu bringen. Und durch dieses Gehetzte merkst du gar nicht, dass du das komplette Leben verlierst. Du schaffst es nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Du lebst überhaupt nicht. Du bist nur gehetzt. Du rennst von einer Sache zur anderen. Und überlegst sogar, wie du noch schneller werden kannst. Und versteht ihr, was ich mit Katastrophe meine? Genau dafür, da würden wir hinkommen, wenn hier Kronos stehen würde. Aber zum Glück sagt Paulus Kairos. Was ist der Unterschied? Und da möchte ich mal hier aufs Flipchart gehen. Also, Kairos ist die fortlaufende Zeit, das hatte ich schon mal gesagt. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, da wirst du geboren. Und Kronos ist die Zeit, die du auf der Erde einfach verlebst. 80 Jahre, 90 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Je nachdem, was für dich vorgesehen ist. Also das ist Kronos. Und Kairos ist wirklich ein bestimmter Augenblick in deinem Leben. Vielleicht ein heiliger Augenblick, so wie Norbert es beschrieben hat. Völlig kommt jemand auf ihn zu und fragt, hey, wie ist das eigentlich mit dem Glauben? Es kann vielleicht hier passieren, es kann da passieren und es kann hier passieren. Völlig egal. Das ist ein ganz bestimmter Moment in deinem Leben. Ein heiliger Moment. Und die Griechen waren schlaue Leute. Das muss man ihnen einfach mal lassen. Und in der griechischen Mythologie gibt es eine Gottheit, die Kairos heißt. Und das war für sie eine Metapher. Diese Gottheit hatte eine interessante Frisur. Könnt ihr mal eins weiterklicken? Das war diese Gottheit. Sieht auf den ersten Moment komisch aus. Kairos hatte vorne lange Haare und hinten war er kahl rasiert. Und jetzt kommt die Metapher. Wenn der Kairos quasi an dir vorübergeht, dann musst du den Kairos rechtzeitig packen. Und wenn der Kairos vorbeigelaufen ist, kannst du ihn von hinten nicht mehr packen, weil es sind keine Haare mehr da. Er ist kahl rasiert. Und es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das genau diese Metapher beschreibt. Und die kommt genau daher, die Metapher. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Und um das Wort zu verstehen, hier ein paar Beispiele. Ein Landwirt weiß einfach, wann die Ernte reif ist. Er kann nicht sagen, jedes Jahr am 7. August ist die Ernte reif. Nein, das geht einfach nicht. Wenn der Kairos da ist, dann ist die Ernte reif. Und das gibt es, genau das Gleiche kann man auf die Wirtschaft übertragen. Die sagen einfach dazu, das strategische Fenster. Kommt aber auf das Gleiche hinaus. Es gibt also ein gewisses Zeitfenster für Fusionen, für bestimmte Maßnahmen. Und wenn du da wartest, dann kann es sein, dass diese Gelegenheit einfach weg ist und vielleicht nie wiederkommt. Der Kairos ist da und du verpasst ihn. Bei der Wiedervereinigung 1989 und 90 sagen viele Leute, das war ein besonderer Moment in Deutschland, dass das überhaupt passieren konnte. Wenn du die Leute ein Jahr davor gefragt hättest, in einem Jahr wird Deutschland, also Ostdeutschland und Westdeutschland, wieder ein Land zusammen sein, da hätte dir jeder einen Vogel gezeigt. Das war überhaupt nicht vorstellbar. Aber plötzlich war die Zeit reif dafür und es geschieht etwas, was sonst eigentlich unmöglich zu sein scheint. Der Kairos ist da. Und übertragen wir das mal auf unser Christenleben. Der Kairos ist ein ganz heiliger Moment in deinem Leben. Er ereignet sich ganz plötzlich von oben herab. Mitten in deinem Alltag, mitten in deinem Kronos, vielleicht in der allerkomischsten Situation. Du bist gerade vielleicht unterm Waschbecken, montierst irgendwas und dir kommt irgendein Gedanke, Kairos. Und das sind ganz besondere Momente, wo du merkst, hier ist jetzt etwas möglich, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich kaufe also den Kairos aus, indem ich diese ganz bestimmten Momente nutze, die Gelegenheit beim Schopf packe, wo ich merke, in diesem Moment hat Gott etwas ermöglicht. Das Herz eines Menschen steht offen. Jetzt ist wirklich die Atmosphäre da, jetzt ist etwas da und wenn dieser Moment eingetroffen ist und du sprichst, dann ist das so wirksam, dass wenn der Kairos nicht da gewesen wäre, dass es eigentlich im Nichts verlaufen wäre. Und Paulus sagt hier, wenn du diese heiligen Momente, die Gott dir vielleicht jede Woche schenkt, wenn du sie wahrnimmst und nutzt, dann wirst du Gott in deinem Alltag erleben. Es wird spannend und es kann einfach nicht langweilig werden. Du wirst Gott erleben und wie Gott in deinem Leben wirksam ist. Und weil du diese Wirksamkeit erlebst, hältst du die Augen offen. Du bist weise und versuchst, diese Momente zu nutzen. Du wirst als Christ niemals tot sein, weil die Menschen um dich herum wahrnehmen werden, weil Gott dich als Salz und als Licht für die Welt gebraucht. Und genau das ist der Gedankengang hier. Du wachst auf, indem du die heiligen Momente, die Gott dir schenkt, ausnutzt. Paulus fordert uns regelrecht dazu auf, diese heiligen Momente zu entdecken, zu nutzen und auszukaufen. Und wenn du mal darauf achtest, wo solche Momente passieren, wo du Gott wirklich konkret erlebst, hey, dann sind das immer ganz normale Momente in deinem Alltag. Du wirst sehen, dass Gott dich in den normalsten Dingen oder in den normalsten Dingen eingreift. Es kann sein, dass es hier im Gottesdienst passiert. Ein Satz oder irgendeine Aussage hat dich mitten ins Herz getroffen und dann war das dein ganz persönlicher Kairos. Oder es passiert irgendwie in der Lobpreiszeit eine Zeile, eine Emotion, die dich vollkommen umhaut. Dann ist das dein ganz persönlicher Kairos. Und wenn es schon mal passiert ist, ey, dann hat Gott die Leute, die hier vorne oder hier, die in der Kirche ihren Dienst tun, dann hat er die genau dazu benutzt. Und eine Sache kann ich euch sagen, ihr dürft das auch den Leuten dann ruhig mal sagen. Wisst ihr, das ermutigt die Leute in ihrem Dienst unheimlich. Wisst ihr, der Dienst kann manchmal, der kann einen manchmal kaputt machen. Das neue Projekt kommt nicht voran. Da ist wieder was schiefgelaufen. Manchmal ist man so frustriert, dass man sagt, hey, für wen mache ich das Ganze hier eigentlich? Und wenn in diesem Augenblick jemand kommt und sagt, ich habe heute einen Kairos erlebt oder ich habe damals, hast du irgendwas gemacht oder getan, ich habe das und das erlebt. Das war für mich ein absolut persönlicher Kairos-Moment. Hey, ich kann euch sagen, das ist wie eine Ladung mit dem Defibrillator. Derjenige, der vielleicht im einen Moment davor gedacht hat, für wen mache ich das Ganze hier? Hey, der kriegt auf einmal Energie und dann weiß er ganz genau, er macht es für dich, für die Menschen hier in dieser Kirche. Diese Ladung ist wie ein Turbo. Und sowas dürfen wir nicht für uns behalten. Für sowas ist Kirche da. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir waren bei unserem persönlichen Kairos im Gottesdienst, aber im Vergleich zu unserem gesamten Leben macht ja der Gottesdienst nur einen Bruchteil aus. Die meisten heiligen Momente passieren einfach mitten in unserem alltäglichen Leben. Und mir ist vor einiger Zeit was passiert, das ich mit euch teilen möchte. Da hatten damals die Ferien angefangen und ich hatte meinen letzten Arbeitstag, habe Frühfeierabend gemacht, damit ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Und wie das halt so ist, die Kinder spielen alles durch, irgendwann ist alles langweilig. Und dann mache ich das meistens so, es gibt im Takatuka-Land diese Happy Hour, die letzten anderthalb Stunden sind für einen halben Preis. Und ich nehme einfach die Kids, wir fahren dann dahin und dann powern die sich mal so richtig aus. Dieses Mal war es wieder soweit und es laufen Kinderlieder im Auto und mit zwischen zwei Kinderliedern sagt meine Große zu mir, die ist 7. Es ist kurz leise und dann sagt sie, Papa, mach mal kurz leise. Okay. Dann sagt sie, ich glaube ja an Gott und manche Kinder nicht. Wie glaubt man eigentlich an Gott? Was für ein Kairos im Leben meiner Tochter. Ich hätte am liebsten umgedreht und alles von A bis Z erklärt, aber Kinder sind Kinder, du musst alles in ein oder zwei Sätzen verpacken. Ich habe das dann gemacht, ich habe ihr geantwortet und ich bin gespannt, was Gott aus diesem Moment macht. Oder ein ganz aktuelles Beispiel aus unserer Kirche, da war eine junge Frau auf der Suche nach Gott. Sie besucht uns schon einige Zeit und sie erzählt, ich komme in diesen Gottesdienst und ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwie fühlt es sich an, als ob jemand warmen Honig mir über die Seele gießt. Also ihr absolut persönlicher Kairos. Und wisst ihr, wenn wir diesen heiligen Moment verpassen, dann kann das manchmal echt schmerzhaft sein. Wenn du merkst, ey, jetzt, genau hier, wäre etwas möglich gewesen und ich habe es einfach verpasst. Ich habe es nicht gemacht, ich hab nichts von Jesus erzählt, ich habe nichts von meinem Glauben erzählt. Und das kann auch vielleicht öfters vorkommen. Und an dieser Stelle möchte ich dir ein Bild mitgeben. Diese heiligen Momente sind wie Kerzen, die an dir vorbeilaufen oder vorüberziehen. Und du hast von Gott ein Feuerzeug bekommen. Und du kannst diese Kerze, die an dir vorbeizieht, in dem einen Moment anzünden. Und wenn eine Kerze vorbeigegangen bist und du hast es irgendwie nicht rechtzeitig geschafft, du hast den Moment einfach nicht genutzt, hey, dann trauere dieser Kerze nicht nach. Es ist vorbei. Der Zug ist einfach abgefahren. Du kannst diesen Moment auch einfach nicht mehr zurückholen. Das geht einfach nicht. Aber unser Gott, er ist so souverän. Entweder wird er diese Kerze nochmal bei dir vorbeischicken oder vielleicht bei jemand anderem. Und benutze einfach das, was Gott dir gegeben hat oder dir geschenkt hat. Und dazu möchte ich dir noch eine Sache mitgeben. Bete einfach zu Gott. Bete zu ihm, dass er dir einfach diese offenen Augen für diese heiligen Momente gibt. Dass er dir ein Gespür gibt für diesen Kairos. Und das braucht dir wirklich nicht viel Zeit. Das kannst du, wenn du unterwegs bist, kannst du das in deinem Hotelzimmer machen, in der Bahn, im Bus, egal wo du dich befindest, zu Hause. eine Sache kann ich dir versprechen, dieses eine Gebet macht einen Unterschied. Dein Herz und deine Einstellung verändert sich. Du gehst in so einen heiligen Moment komplett anders rein. Du bist geistesgegenwärtig. Du erkennst die Situation und kannst den Kairos nutzen. Und es ist nicht so, wie wenn dich jemand fragt, na, wie ist das denn mit deinem Glauben? Und dann stehst du da und sagst, ja, genau deswegen kann ich nicht glauben. Aber wenn du dafür betest und deine Einstellung sich verändert, dann bist du für diesen einen Moment dann auch bereit. Und ich möchte mit einem kleinen Bild schließen und damit quasi die Predigt zusammenfassen. Das ist so ein Bild. Das hier ist vielleicht die Kirche, ne? Das ist die Kirche und das hier, das ist unser Leben außerhalb der Kirche. Ich mache mal einfach einen Kreis drum. Und eine Woche hat 168 Stunden. Und vielleicht 168 Stunden. Vielleicht verbringst du von diesen 168 Stunden, vielleicht verbringst du 10 hier in der Kirche. Dann bleiben 158 in deinem Alltag über. Jetzt könnte man sagen, naja, hier schlafe ich noch. Manchmal schläft man hier auch. Der Punkt ist aber, wenn du Gott in deinem Alltag nicht erlebst, hey, dann kommst du hier aus deinem Alltag, kommst du hier sowas von tiefgefroren an und der Prediger, der Pastor, das Lobpreisteam schafft es einfach, dich nicht in einer halben Stunde vom Tiefkühlzustand auf irgendwie was Aufnahmefähiges zu bringen. Du bist sowas von offline und in einer halben Stunde, ey, das geht einfach nicht, dich online zu kriegen. Was funktioniert ist, du erlebst hier Gott in dem Moment und hier und da und dort und hier. Und du kommst in den Gottesdienst nicht tiefgefroren an, weil du Gott in deinem Alltag erlebst. Du kommst hier an und kriegst Power für die nächste Woche und gehst zurück in deinen Alltag und da erlebst du Gott noch viel mehr und dann gehst du wieder in die Kirche, erlebst wieder Power für die nächste Woche oder irgendein Wort, das dich ermutigt, die Leute in der Woche irgendwas von Jesus zu erzählen und gehst wieder zurück. Das ist ein Kreislauf, der immer hin und her geht. Und das eine profitiert von dem anderen. Und so müssen wir Gott in unserem Alltag erleben. Und Paulus sagt, er ruft uns regelmäßig dazu auf, dass wir den Kairos nutzen sollen in unserem Alltag, in der Ehe, im Beruf, in der Schule, in der Uni. Lass diesen Moment nicht einfach an dir ungenutzt vorüberziehen, sondern nutze diesen Moment, weil du in diesem Moment Gott erleben wirst. Und dadurch wirst du aktiviert von einer Sache zur anderen. Das ist wie ein Kreislauf. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt eine gemeinsame Gebetszeit haben und wenn jemand das auf dem Herzen hat, dass er sagt, okay, ich möchte das wirklich mal in meinem Leben anpacken, dass ich Gott in meinem Alltag erleben möchte, lasst uns zusammen dafür beten. Du kannst für dich persönlich beten. Ihr könnt gemeinsam für euch als Kirche beten, dass die Leute, eure Nachbarn, eure Mitmenschen, euch persönlich als Salz und Licht der Welt erleben und euch als Kirche als Salz und Licht in der Welt erleben. Ich würde dann mit einem Abschlussgebet abschließen. Wenn jemand beten möchte, ihr habt jetzt die Gelegenheit dazu und dann übergebe ich wieder zurück an Norbert.